begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Begrüßen Sie mit dem Wort: Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Der Psalm für diese Woche ist der Psalm 86, und wir beten gemeinsam einige Verse aus diesem Psalm. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Ja, ein Psalm, der uns ermutigt, dran zu bleiben am Gebet, am Rufen, am Bitten, wenn wir Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe brauchen. Und ich dachte, wann brauchen wir es denn nicht? Wir brauchen ihn. Und wir dürfen zuversichtlich zu Gottes Thron kommen, immer wieder neu. Wir wollen beten. Ach, Herr Jesus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir das glauben, wissen dürfen und für uns immer wieder neu in Anspruch nehmen dürfen, dass du für unsere Schuld gezahlt hast, du uns freigesprochen hast und wir jetzt mutig, zuversichtlich vor dich kommen dürfen, deiner Gnade, mit deiner Liebe rechnen dürfen, mit deinem für uns sein und auf uns achten. Hab Dank, dass du auch jetzt hier in unserer Mitte bist, dass du ein Wort für uns hast, und wir bitten dich um ein offenes Herz dafür. Amen. Wir singen jetzt: Ich stehe in meines Herrn Hand.
Diesen Choral habe ich oft im Auto gesungen, wenn ich von hier nach Dagersheim oder Sindelfingen in die Schule gefahren bin. Vor allen Dingen bei dieser Kälte, ja, ich freue mich seiner Pflege. Wenn wir hier im Stau darüber geschlichen sind, war ja das Auto erst warm, wenn man ausgestiegen ist. Aber von daher, ich finde dieses Lied einfach wunderbar. Vor einigen Wochen erschien ein Buch von Carola Rakete. Sie erinnern sich, die Autorin ist die Sea-Watch-Kapitänin, die einen italienischen Hafen anlief, obwohl sie dazu keine Erlaubnis hatte. Sie musste aber ihre Flüchtlinge, die an Bord waren, dringend an Land bringen. Ihr Buch trägt den bemerkenswerten Titel Handeln statt Hoffen. Handeln statt Hoffen. Klingelt's da bei Ihnen auch gleich? Trifft der Titel nicht eine Seite in unserem Glaubensleben? Wenn sich nichts ändert, weder bei uns noch bei denen, für die wir beten, und das schon Tag um Tag, Jahr um Jahr. Handeln statt Hoffen? Das beschreibt treffend die Geschichte, die wir heute in 1. Mose 16, 1 bis 14 anschauen wollen. Ich lese die ersten vier Verse. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die Ägypterin zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. In unseren Ohren klingt diese Geschichte ja irgendwie so haarscharf an der Moral vorbei. Mancher ruft vielleicht empört: Und so etwas steht in der Bibel, na vielen Dank. In jener Zeit war aber das, was ich gerade gelesen habe, üblich und sogar gesetzlich erlaubt. Kulturelle und gesellschaftliche Gepflogenheiten überlagern allzu leicht geistliche Maßstäbe und Normen. Denken wir zum Beispiel an Halloween, diese gruselige Maskenshow, die das Gedenken an die Reformation verdrängt. Oder an unsere aktuelle Gender-Mainstream-Geschichten, an diese ganzen Love-Parade-Umzüge und so weiter. Sie werden so selbstverständlich in den Nachrichten gezeigt wie eine Bundestagsdebatte oder ein Gottesdienst. Alles wird vermischt, alles steht gleichgültig nebeneinander. In der Kultur zu Abrahams Zeiten war eine Frau, die keine Kinder bekam, nichts wert. Ihr Leben war sinnlos, weil ohne Nachkommenschaft die Geschlechterlinie des Mannes und ihre eigene erloschen ist. Da die Kinder existenziell so wichtig waren, sah man in ihnen ein Zeichen von Gottes Segen. Also, eine Frau, die keine Kinder bekam, war sichtbar ohne Gottes Segen, ungesegnet. Das war eine große Belastung und eine große Demütigung. Und deshalb hat man damals eine frauenfreundliche Methode entwickelt, damit auch die kinderlose Frau noch an Bedeutung gewinnen konnte. Hatte die Ehefrau eine Magd, die ihr besonders nahe stand, eine sogenannte Leibmagd, wie Luther übersetzt, dann konnte die Kinderlose ihren Mann bitten, mit dieser Magd ein Kind zu zeugen. Aber nach der Geburt gehörte das Kind nicht der Magd, sondern der Ehefrau. Für die war das frauenfreundlich, aber wie war es für die Magd? Das Gegenteil. Das war die menschenverachtende Kehrseite der Medaille. Und so macht diese Geschichte auch etwas mit den Frauen, um die es in 1. Mose 16 geht. Ich muss noch eine kleine Bemerkung machen zu den Namen Sarah und Abraham. In diesem Text heißen sie noch Abram und Sarai. Erst im nächsten Kapitel gibt Gott ihnen neue Namen. Da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber weil das bekannter ist, spreche ich auch jetzt schon von Abraham und Sarah. Also Sarah, die Herrin in den Zelten Abrahams. Sie war voller Hoffnung, mit ihrem Mann vor 10 Jahren aufgebrochen. Denn es war etwas geschehen, was wir uns auch alle wünschen. Der lebendige Gott hatte zu Abraham gesprochen und er hatte ihm große Verheißungen zugesprochen. Auch die, dass er Nachkommen ohne Zahl bekommen sollte. Aber wie sah die Realität aus? Nicht ein einziges Kind von ihm wuselte da in der Zeltstadt herum. Er hatte bis jetzt noch keinen einzigen Sohn. Das war deprimierend. Wie oft mag Sarah Gott angefleht haben: Erfülle dein Wort. Wie viele Tränen mag sie geweint haben in dieser Zerreißprobe zwischen Glauben und Zweifeln, zwischen Hoffnung und Resignation. Doch jetzt beschloss Sarah, jetzt war es genug. Abraham war ja schon 85 und sie war nur knapp 10 Jahre jünger. Es war Zeit zu handeln, statt weiter sinnlos zu hoffen. Ja, vielleicht erwartete das Gott sogar von ihr, dass sie endlich etwas unternehmen und in die Hufe kommen würde. So wie das Gesetz es vorsah und wie es alle machten. Und überhaupt, nirgends war davon die Rede, dass Sarah die Mutter des Sohnes sein sollte. Abraham sollte viele Kinder bekommen. Und Hagar, die sogenannte Leibmagd, heißt Hagar, ist eine ägyptische Frau. Wie kommt die in die Zelte Abrahams? Da müssten wir zurückblättern nach Kapitel 12. Abraham war wegen einer Hungersnot nach Ägypten gezogen. Dort gab es Essen. Und Sarah muss trotz ihres vorgerückten Alters eine atemberaubend schöne Frau gewesen sein. Sarai heißt eigentlich meine Prinzessin. Ja, sie war stattlich, auffallend. Und da hat sich der Abraham vorgestellt, Menschenskind, da bringt mich der Pharao um, damit er sie in seinen Harem holen kann. Und so machten sie miteinander aus: Ich sag, du bist meine Schwester. Tja, und trotzdem passierte genau das, was er verhindern wollte. Pharao ließ diese schöne Frau an den Hof holen. Doch Gott stellte sich so zwischen Pharao und Sarah, dass der bald merkte, was die Uhr geschlagen hat. Er zitierte den Abraham und rügte ihn heftig, weil er ihm nicht die Wahrheit gesagt hatte und gab ihm schleunigst seine Frau zurück, die er nicht angerührt hatte, und beschenkte ihn um ihretwillen mit Schafen, Rindern, Eseln, Knechten und Mägden. Ich habe keine Ahnung, ob die Aufzählung eine Wertung ist. Erst die Schafe und die Rinder und die Esel und die Knechte und ganz am Schluss die Mägde. Man vermutet darunter, war Hagar, noch jung. Sie ist Teil der Wiedergutmachung des Pharao. Abraham machte in Ägypten eine schwache Figur. Auch er wählte das Prinzip Handeln statt Hoffen. Natürlich war das für die Hagar kein schlechtes Los. Abraham war angesehen, er war reich, ein Scheich. Zelte, da dürfen wir uns nicht so ein Campingzelt wie an Pfingsten vorstellen. Das war mit schweren Teppichen, die Kissen, in die man da versank, waren gewaltig. Aber Hagar wird nun dazu benutzt, ihre Gebärmutter einer anderen zu leihen. Gibt es ja bis heute. Leihmütter. Und Hagar wird schwanger und dann wird aus der Notlösung ein Problem. Das ist ja oft so bei Notlösungen. Sie sind nur auf den ersten Blick eine Lösung. Aber die Not, die sich daraus entwickelt, ist sehr viel größer. Sarah wird neidisch, Hagar wird schnippisch. Hagar hat jetzt etwas, was Sarah nicht hat und auch, wie es scheint, nicht bekommen kann. Erhobenen Hauptes geht Hagar nun an Sarah vorbei. Ich weiß ja auch nicht, wie man sich das vorgestellt hat, dass die Magd dann jeden Morgen mit einem frisch gepressten Orangensaft kommt und sagt, hier, meine Herrin, wie freue ich mich, dass du bald ein Kind bekommst. Irgendwie hat ja die Hagar auch mütterliche Gefühle. Und die hat jetzt vielleicht zu Sarah gesagt, Füße waschen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in dem Maße, in dem das Kind sichtbar im Leib der Hagar wuchs, wuchs die Not in Sarah und die Wut. Viele Konflikte sind nach diesem Muster gestrickt, oder? Ich habe etwas, was du nicht hast. Ich kann etwas, was du nicht kannst. Ich habe Abitur. Du hast ja nur einen Hauptschulabschluss. Ich bin der Chef und du der Untergebene. Du bist angestellt. Ich habe etwas, was du nicht hast. Und das zeigte die Hagar nun der Sarah, so oft sie konnte. Menschlich gesehen konnte sie ja sogar damit rechnen, vom Alter her, dass sie eines Tages die Herrin wird. Die Schwangerschaft wertete die Magd auf und die Magd wertete die Sarah dann ab. Was macht die Sarah jetzt? Sie rennt zu Abraham. Wir lesen Verse 4, 5 und 6. Da beklagte sich Sarah bei Abraham. Jetzt, wo diese Magd weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, der sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah die Magd so schlecht, dass sie davonlief. Unser lieber Abraham hält sich wieder fein raus. Er übernimmt keine Verantwortung für die Probleme der Frauen. Für einen Zickenkrieg fühlt er sich nicht zuständig. Sarah wollte es so, ich habe auf sie gehört. Nun soll sie sehen, wie sie damit klarkommt. Es wird nicht genau erzählt, was Sarah mit Hagar angestellt hat. Aber es muss so schlimm gewesen sein, dass es die schwangere Frau riskiert, zu fliehen. und zwar in die Wüste, Richtung Heimat, Richtung Ägypten. Bitte, das war kein SUV, mit dem sie da durch die Wüste gebrettert ist. Zu Fuß, am Tag heiß, in der Nacht kalt. Das ist selbstmörderisch. Aber das ist ihr wohl in ihrem Zustand egal. Sie muss völlig außer sich gewesen sein. Wenn die Verzweiflung groß ist, geht man zu Fuß durch Wüsten oder fährt mit Schlauchbooten über Meere. Bis heute, wie wir wissen. Nur weg vom Ort der Qual und der Perspektivlosigkeit. Mir fiel eine Zeile von Udo Jürgens ein, in diesem ehrenwerten Haus. In diesen frommen Zelten Abrahams ist niemand in der Lage, diesen Konflikt zu lösen oder ihn wenigstens runterzufahren. Sie haben Gottes Wort, aber kein gutes Wort für Hagar. Die Herrin ist die Herrin, sie hat immer Recht und doch ist sie im Unrecht. Sie handelt korrekt und ist doch kalt, gemein und lieblos. Diese Stelle ist auch eine seelsorgerliche Mahnung für uns. Wir haben eine ganze Bibel. Was hatte Abraham? Einige Worte und dazwischen lange Pausen. Er konnte nicht mal schnell die Bergpredigt lesen oder den Epheserbrief. Es war alles am Anfang mit dieser Beziehung. Wir sind viel weiter. Wir haben ein großes Gut. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, hören, wenn wir singen und beten, bewahrt uns das nicht automatisch davor, dieselben Waffen zu benutzen, die Sarah benutzte, um eine Konkurrentin in die Wüste zu schicken. Das wollen wir in Demut hören. Und um unsere Bewahrung und ganz persönliche Veränderung bitten. Nun heißt es, Vers 7 und 8, aber, herrlich, wenn ein Aber in die Geschichte kommt, die irgendwie so aussieht, als sei gar kein Knoten lösbar. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Es wird allgemein vermutet und auch gedacht, dass der Engel des Herrn die zweite Person der Dreieinigkeit ist. Jesus. Der Engel sprach zu ihr, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Mich hat es sehr berührt, wie es da heißt, der Engel des Herrn fand sie. Nicht, ich finde ja nur, was ich suche. Und ich suche nur, was ich wertvoll finde. Wenn mir vom Keks ein Krümel runterfällt, muss ich ihn auffegen, aber ich suche ihn nicht. Wenn ich aber eine Silbermünze verliere oder eine Goldmünze, die suche ich. Er fand sie. Gott findet diese Frau. Noch etwas passiert, was ich mir fest unterstrichen habe. Er spricht sie mit ihrem Namen an. Denken wir an Jesaja 43,1. Fürchte dich nicht, heißt es da. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hier haben wir eine der Bibelstellen, in denen Gott einen Menschen mit seinem Namen anspricht. Und zwar ohne Ansehen der Person. Es hindert ihn nicht, eine Sklavin vor sich zu haben. Sie ist wertvoll in seinen Augen. Und wenn wir diesen Text da aufmerksam lesen, dann fällt auch wirklich auf, dass das Ehepaar Abraham nur von der Sklavin, von der Magd, wie Luther übersetzt, spricht. Sie nennen nie ihren Namen. In ihren Augen ist sie eine Sklavin, eine Ware, ein Wiedergutmachungspaket. Das kann verkauft und ausgetauscht werden. Eine Figur, die man willkürlich hin und her schieben kann auf dem Schachbrett der Herrschaft. Aber nicht so bei Gott. In der Gestalt seines Engels nennt Gott sie mit ihrem Namen. Hagar. Denn sie ist auch ein Mensch mit einer Geschichte, mit einer Sehnsucht nach Leben und Glück, wie sie jeder Mensch auf dieser Welt hat. Und ich höre die Sorge in Gottes Stimme. Ich stelle mir seine Freundlichkeit vor, sein ungeheucheltes Interesse an dieser Frau. Und genau so ist jetzt auch Gott unter uns, hier und jetzt, jedem Einzelnen zugewandt. Und Hagar, die merkt, wer zu ihr spricht. Und da könnten wir eigentlich schlussfolgern, sie hat in den Zelten Abrahams doch einiges von ihm gehört. Sie hat es bewusst erlebt, wenn er einen Altar baute und seinen Gott anbetete. Anbetung bedeutete, sich flach auf den Boden zu werfen, sich niederzuwerfen vor dem Gott, den man angebetet hat. Sie ist gar nicht befremdet, dass der Engel sie anspricht. Sie fürchtet sich auch nicht. Die sind irgendwie vertraut miteinander, wie Freunde. Und oft sind es die einfachen Worte, die einen Menschen berühren, ihn wieder zugänglich machen und ins Leben zurückbringen. Woher kommst du? Wohin gehst du? Und jetzt kann Hagar erzählen. Der Schrecken löst sich, weil sich die Zunge löst. Sie kann sagen, was los ist. Ich bin davongelaufen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und während sie offen spricht, wird die Verzweiflung kleiner und der Trost größer. Gott spricht mit dieser Frau, die auf und davon gelaufen ist. Kennen wir den Spruch nicht? Ich könnte auf und davon laufen. Sie hat's gemacht. Und was hätten wir gesagt, wenn wir sie gefunden hätten? Hatten wir nicht schon beim Hören ganz bestimmte Gedanken, zum Beispiel sich erst groß aufspielen und dann abhauen, wenn es schwierig wird? An dieser Stelle musste ich denken, wenn unser Herr so mit Vorurteilen, mit vorgefertigten Meinungen umgingen, wie wir das oft tun, dann wäre nicht ein einziges verlorenes Schaf je gefunden worden. Nicht ein einziges. Darum habe ich mir da auch Lukas 15 hinnotiert. Ja, aber Gott ist anders. Und das macht dieses Gespräch so bemerkenswert, so einzigartig. Wir könnten es oder sollten es immer wieder lesen. Wir werden immer was Neues daraus lernen. Vers 9 bis 11. Und der Engel Gottes sprach zu ihr: Komm mit auf Wolke 18, wir haben ein Appartement eingerichtet, fließend kalt und warmes Wasser, automatische Heizung, Klimaanlage. Die Engel wissen, wie man Wasser kocht. Die Hebammen sind informiert. Tücher sind schon vorgewärmt. Ich höre Murmeln. Mancher hat seine Bibel in der Hand und da steht das alles nicht. Da steht dann, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel Gottes sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel Gottes zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn Gott hat dein Elend erhört. Eine Zumutung, oder? Sie soll wieder zurückgehen. Zurück zu Sarah, ihrer Herrin, die ihr die Würde geraubt, sie tief gedemütigt hat. Meint Gott es doch nicht gut mit Hagar? Doch er meint es gut mit ihr. Er hat ja zunächst Partei ergriffen für diese missbrauchte und misshandelte Frau. Er hat sie angesprochen. Er hat ihr zugehört. Er hat ihr Problem nicht klein geredet. Und er hat ihr einen Sohn verheißen und bestimmt seinen Namen, Ismael. Gott hört, sie hat ihn wohl angerufen. Und hier haben wir eine Stelle, wo das erste ungeborene Kind von Gott einen Namen bekommt. Und damit steht er in der Reihe von wem? Wer bekommt den nächsten Namen? Isaak. Also hier den Ismael, so sollt ihr ihn nennen. Und den Isaak und dann Jesus und davor Johannes der Täufer. Meines Wissens sind das die einzigen, bei denen Gott vor der Geburt sagt, wie sie heißen sollen. Und wenn David betet in Psalm 139, ehe ich denn geboren war, hast du mich gekannt, dann haben wir hier eine Stelle, die das auch belegt. Er hat mich nicht nur gekannt, sondern er kennt meinen Namen. Ja, Hagar muss zurück. Eine alleinerziehende Frau ohne Mann hatte damals keine Überlebenschance. Vers 13. Hagar nannte den Namen Gottes, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wieder was Besonderes ist der erste Brunnen, der in der Bibel erwähnt wird. Prüfen Sie es daheim nach. Hagar schöpfte an diesem Brunnen wieder Mut wie Wasser. Denn Gott hat sie angesehen, hat ihre Not erkannt, ihre Verzweiflung ernst genommen. Das gibt ihr Kraft, das macht sie zuversichtlich, das macht sie stark. Wie viel Not könnten auch wir lindern, wenn wir Menschen, die uns ihr Herz ausschütten, ernst nehmen? Wenn wir ihr Ansehen wiederherstellen, weil wir sie ohne Arglist und Überheblichkeit ansehen, weil wir ihnen ohne Vorurteile aufrichtig zuhören und ihre Notlage mit dem Herzen verstehen und gemeinsam nach einem gangbaren Weg suchen, damit sie eben nicht davonlaufen und ihre Gaben in der Wüste vergeuden müssen. Agar ist meines Wissens der einzige Mensch in der Bibel, der Gott direkt einen Namen gibt. El Roi, so heißt das auf Hebräisch und bedeutet Gott, der mich sieht. Das ist auch deshalb wirklich beachtenswert, weil Hagar ja nicht zu den Israeliten gehört. Hagar wird die Stammmutter vieler Völker werden rund um das Volk Israel. Ja, das gibt Probleme bis heute. Eine Frau aus einem heidnischen Volk, eine Ägypterin, war würdig, Gott diesen wunderbaren Namen zu geben, El Roi, Gott, der mich sieht. Das kann man sich so gut merken, wenn sie in Not sind, wenn sie sich übersehen fühlen, sagen sie es doch, El Roi, du siehst mich, Gott. Agar ist dann tatsächlich wieder zurückgegangen zu Abraham und Sarah und hat ihren Sohn geboren und Abraham nannte ihn Ismael. Sie hat sicher erzählt, was passiert ist. Der Konflikt mit Sarah aber schwelte weiter und er eskaliert, als Sarah gegen alle Erwartungen doch noch einen eigenen Sohn bekommt. Nach weiteren 13 Jahren Wartezeit. Gott hat keineswegs wegen dieser Geschichte mal schnell eine Abkürzung genommen. Das Ehepaar musste warten, bis Gottes Stunde dafür gekommen war. Da waren sie wirklich alt. Der Ismael war nun schon in den Flegeljahren und war ein bisschen robust zu dem kleinen Isaak. Auf jeden Fall, er gefährdet das Erbe von Sarahs Sohn und jetzt wird Hagar mit dem Sohn verstoßen. Abraham will nicht, aber Gott gibt sein Einverständnis diesmal und er findet sie wieder, halb verdurstet und errettet sie. Hagar und Ismael, so heißt es in der Bibel, leben weiter auf der Sinai-Halbinsel. Der Sohn der Magd und der Sohn der Herrin, das geht nicht gut. Wir haben nicht die Zeit, jetzt Paulus zu hören, aber wenn Sie Zeit haben heute, lesen Sie doch Galater 4, 21 folgende. Dort erklärt er nämlich die geistlichen Ursachen dieses Konflikts. Schauen Sie mal nach. Jetzt beschäftigen wir uns noch einige Augenblicke mit der zweiten Frage des Engels, die Hagar nicht beantworten konnte. Wo willst du hin? Ägypten, aber das war ja nicht, hatte keine Perspektive. Wo willst du hin? Die Frage nach der Vergangenheit ist wichtig. Wo kommst du her? Aber die Frage nach der Zukunft ist noch wichtiger. Die Vergangenheit können wir nämlich nicht mehr ändern. Die können wir nicht mehr rückwärts gestalten. Die Zukunft können und sollen wir gestalten. Paulus gibt uns auch da einen guten Tipp, um mit dem, was war, abzuschließen. Er schreibt den Philippern: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wo willst du hin? Was ist deine Zukunft? Was ist deine Vision? Was ist deine Berufung? Wir brauchen Ziele, auf die wir uns konzentrieren. Paulus spricht vom Nachjagen. Wohin bist du unterwegs? Gott, was ist dein Ziel für mein Leben? Diese Frage sollte man möglichst früh im Leben stellen, aber sie muss auch nicht verstummen, wenn wir älter geworden sind. Auch im Ruhestand brauchen meine Erwartungen an Gottes Pläne mit mir nicht zu erlöschen. Indem der Rentenbescheid kommt, heißt es doch nicht, jetzt hat Gott überhaupt nichts mehr mit mir vor. Wir brauchen uns nicht resigniert in die Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung einzureihen. Das ist übrigens auch ein Buchtitel, heute habe ich es mit Buchtiteln. Das alte, uralte Ehepaar Sarah und Abraham wird im Ruhestand fruchtbar, erlebt ein Wunder wider alle Prognosen und Fakten. Und für Verheißungen gilt immer noch, auch wenn es lange dauert, hoffen statt eigenmächtig handeln. Und trotz allem Versagen bleibt Sarah die Stammmutter Israels und Abraham bleibt der Vater vieler Völker und der Vater des Glaubens. Der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn er vieles verbockt und falsche Entscheidungen trifft. Gottes Zusagen halten ihn nämlich fest. Ich habe hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Es ist nicht immer so, dass man in der stillen Zeit so frei wird, aber es passiert doch immer wieder, dass er so zu uns kommt, dass wir ihn ansehen können. Und Hagar ahnte in der Krise nicht, dass sie die Vorlage für das Lied gab, das Jahrhunderte später Hannah, die Mutter Samuels, singen wird. Gott hat seine Magd angesehen. Und auch Maria, die Mutter von Jesus, machte eine Coverversion daraus und sang im Magnificat, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ich bin eine Angesehene, ja, ich bin angesehen. Und dazu möchte ich noch eine Bibelstelle zitieren, Hiob 36, Vers 5. Sieh, Gott ist mächtig und verachtet doch niemanden. Er ist mächtig an Kraft des Herzens. Es steht uns gut an, auch in diesem Punkt Gott nachzueifern. Gott wendet sich dir zu. Und wenn uns am Ende eines Gottesdienstes oder der Bibelstunde der Segen zugesprochen wird, dann ist das genau diese Zuwendung Gottes. Erhebe sein Angesicht auf dich. Er sieht dich an. Gott ist dir zugewandt. Das bedeutet das. Deshalb kannst auch du sagen, El Roi, du bist mein Gott, der mich angesehen hat. Gott sieht mich. Gott kennt mich mit Namen. Gott öffnet meinen Mund, auch wenn die Verhältnisse zunächst schwierig bleiben. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und in der Mitte der beiden Fragen ereignet sich diese einzigartige Gottesbegegnung, die das Leben verändert. El Roi. Amen. Wir antworten auf die Predigt mit dem Lied, dass seine Augen auf mich gerichtet sind. Unser Team wird uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Dass seine Augen auf mich gerichtet sind, das macht mich froh. Wir beten. Danke, lieber Herr, für deine Liebe. Danke dafür, dass du dich uns zuwendest. Wir danken dir für die Momente, in denen wir spüren, dass du uns nahe bist. Danke, dass du Wege hast, uns auch auf Abwegen zu finden. Steh uns bei, wenn wir es schwer mit uns selbst oder mit anderen haben. Herr, wir bitten dich, einander mit deinen Augen anzusehen. Hilf uns, das Liebenswerte, das Wertvolle in uns selbst und im anderen zu entdecken. An hellen und an dunklen Tagen schenke uns die frohe Gewissheit, dass deine Augen auf uns gerichtet sind. Amen. Und jetzt möchte ich Ihnen den Segen zusprechen für die Woche, in die wir gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.